Der heilige Bodhisattva Avalokiteshvara, in tiefste Weisheit versenkt, erkennt, dass die fünf Skandhas, die fünf Bereiche des Anhaftens, nämlich Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein, an sich leer sind. Alle Bitterkeit und alles Leiden tilgt er, wenn er zum ehrwürdigen Shariputra spricht: Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Alle Dinge in der Welt sind leer, so auch Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein. Alle Dinge sind wie die Leerheit, frei von Entstehen und Vergehen. Sie sind weder rein noch unrein, weder vollkommen noch unvollkommen. In der Leerheit gibt es keinen Körper, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, keine Willensregungen und kein Bewusstsein. Da gibt es weder Augen noch Ohren, weder Nase noch Zunge, weder Leib noch Geist, weder Sinnesobjekte noch Vorstellungen. Da gibt es weder den Bereich der Sinne, noch den Bereich der Sinnesobjekte, noch den Bereich des Bewusstseins. In der Leerheit gibt es weder geistige Blindheit noch Auflösung der geistigen Blindheit. Es gibt weder Altern noch Sterben noch Aufhebung des Alterns und Sterbens. In der Leerheit gibt es kein Erkennen, kein Verwirklichen, kein Leiden, kein Entstehen des Leidens, kein Ende des Leidens und keinen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Nicht allzu bequem, dass ihr nicht einschlaft. Na, schon ein bisschen gestresst, ja? Ja, ich hatte gestern ja gesagt, dass ich der Meinung wäre, wenn wir in der Meditation, im Samadhi, uns mit Fragen, mit Problemen, mit uns selbst, mit anderen beschäftigen, dass sich da mehr verändert, tiefer verändert, als wenn wir so im Alltagsbewusstsein darüber nachdenken. Und ich will versuchen, ein bisschen von dem zu erzählen, soweit ich irgendwas begriffen habe, wie man sich so vorstellt im Buddhismus, wie das funktioniert. Da kann man beliebig viele komplizierte psychologische Konstruktionen finden in der buddhistischen Literatur. Aber eher keine oder gar nichts im Zen. Die machen sich das immer ganz einfach. Die sagen, du musst das und das machen und dann läuft das schon. Ne? Und das mag ja auch tatsächlich so sein. Wobei ich da immer die Unterscheidung mache, ohne es wirklich auch das wirklich genau zu wissen, weil ich ja die Erfahrung gar nicht habe, die Unterscheidung mache, ob ich Zen in einem Kloster übe oder ob ich Zen so übe wie wir im Alltag. Nicht, wenn du im Kloster bist, und das natürlich für lange Zeit, mehrere Jahre, dann bist du von morgens bis abends, ich sag mal, diesem Anspruch ausgesetzt. Der ist sozusagen dieser Anspruch, an mir zu arbeiten, mich mit dem Koan zum Beispiel zu beschäftigen, in der Trainingszeit, nicht? Dreimal am Tag zum Doxan bei dem Alten oder bei der Alten, je nachdem. Das macht Druck. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann eine ganz andere Intensität der Arbeit mit mir selbst, an mir selbst stattfindet. Wobei es ja so ist, weiß ich natürlich auch noch durch Lesen und vom Hören sagen, im Kloster zwischen den Leuten finden die genau die gleichen Konflikte statt wie bei uns hier auch. Ja, es geht ja keineswegs heilig zu da. Also Anlass für Anhaftungen, Anlass für Ärger, Anlass für Auseinandersetzungen mit anderen gibt es da auch genug. Und es wird natürlich unglaublicher Druck auf dich ausgeübt, weil du von morgens bis abends fremdbestimmt bist. Nicht nur in ganz, ganz geringem Umfang, und das ist ja auch der Zweck des Klosterlebens, in ganz geringem Umfang entscheiden kannst du überhaupt, was will ich jetzt, was mache ich jetzt oder sowas. Ist alles vorgegeben von so einem Allherrscher wie diesem hier. Er kann das jetzt eine Woche lang machen. Ich hoffe, es macht dir Spaß. Da kann es schon sein, dass zum Beispiel so ein Koan wie Mu, wenn du immer wieder hingehst und diese blödsinnige Frage gestellt kriegst, was ist Mu? Nicht aus diesem Koan mit Joshua hat dein Hund die Buddha-Natur, Mu. Und das Ganze über Jahre, so wie berichtet wird, und als allererstes Koan, dass du dann irgendwie so mal an eine Grenze kommst, ne? Und das wahrscheinlich, dass der Zweck ist, dass du dann irgendwie notgedrungen über diese Grenze drüber springst und dann vielleicht ein Kensho oder ein Satori oder irgendeine tiefe Einsicht hast. Das mag da funktionieren. Und es mag auch funktionieren, dass du in diesem Zug tatsächlich alle oder viele deiner Anhaftung, vielleicht alle deiner Anhaftung, irgendwann mal auflösen kannst. Das kann ich mir irgendwie so vorstellen. Ich habe das in meinem Buch ja schon so mal entworfen, angedeutet, mein Modell eines Baums. Die das kennen, die können wieder weghören. Eines Baumes, kommt gleich. Wobei, weghören ist auch nicht gut. Ich denke mir immer, meine Teschus, das ist wie Musik, die kann man immer wieder hören. Man hört immer wieder was Neues. Ich stelle es dir vor, ein großer Baum, schöner großer Eichenbaum, mit Blättern dran, nicht so wie jetzt im Winter. Ne? Und ich stelle mir vor, das ist mein Geist. Oder das bin ich, das ist mein Geist, immer so, dieser Baum. Und oben auf der Oberfläche, oben auf der Krone, da an der Oberfläche meines Bewusstseins, da sind so die ganzen Alltagsfragen und Probleme und Anhaftungen und Wünsche, die mich eigentlich immer wieder umtreiben. Also, sowas, mein Beispiel ist ja immer, mein PC-Brennprogramm zum Beispiel funktioniert nicht. Oder ein Buch wird nicht geliefert, was ich bestellt habe, rechtzeitig. Oder hier zum Beispiel, wenn du hier sitzt und das Klopfen oder Rauschen der Heizung geht nicht weg, kriegst du nicht weg, ne? Sowas. So ein Teil dessen, was sich da oben immer so abspielt. Oder ich brauche eine neue Jacke. Und außerdem möchte ich mal gerne eine neue Frisur haben. Ich hab's da leicht, ich gehe zu meiner Frau, aber für euch ist das wahrscheinlich schon etwas komplizierter und auch etwas kostenträchtiger. Nicht hinter diesem PC-Brennprogramm funktioniert nicht oder das Klopfen in der Heizung kriege ich nicht weg, wenn ich mir vorstelle, dass es oben auf der Oberfläche des Astes und dann die Äste, die von diesen einzelnen Wünschen und sowas runtergehen, die gehen irgendwo zusammen in eine Astgabel. Ja. Und an dieser Astgabel, etwas tiefer im Bewusstsein, steckt sozusagen der diesen Wünschen gemeinsame Wunsch, ich möchte die Welt beherrschen. Ich kann es nicht aushalten, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich das will. Oder unter der neuen Jacke, unter der neuen Frisur, da an der Astgabel etwas tiefer im Bewusstsein steht, zum Beispiel, ich will wahrgenommen werden. Oder irgendwo anders auf diesem Baum da oben, steht zum Beispiel, ist irgend so ein Blatt, auf dem steht drauf, ich will mehr Geld verdienen. Oder ich will ein stärkeres Auto haben. Und in der Astgabel, wo die zusammenkommen, unten zum Beispiel, ich will größer sein, als ich bin. Stärker sein, als ich bin. Und diese Astgabeln, die gehen wieder weiter ein Stück tiefer zusammen, in eine etwas dickere Astgabel, ja. Etwas noch tiefer im Bewusstsein. Und denen allen ist gemeinsam, ich bin mit mir selbst unzufrieden. An einer ganz anderen Stelle steht zum Beispiel, ich will eine neue Freundin oder ich will einen neuen Freund haben. Oder auf einem anderen Blatt, ich will Geselligkeit. Und unten drunter an der Astgabel wieder etwas tiefer im Bewusstsein, ich will nicht alleine sein. Oder da ist sowas wie Achterbahnfahren oder Sex, Erotik, Sexerlebnisse oder Bungee-Springen oder sowas. Nicht? Unten drunter, wo die zusammenführen, ist wieder, ich will starke Erlebnisse haben. Ich will mich spüren. Und von den beiden letzteren wieder in der Astgabel unten drunter könnte zum Beispiel stehen, ich will nicht von der Welt getrennt sein. Ich will dieses Getrenntsein von der Welt nicht haben, nicht aushalten. Ich möchte Einheit erleben. Ich möchte eins sein mit der Welt. Und dann kann man diese Spielchen weitermachen. Das ist sehr schön, so das mal in der Fantasie zu machen. Und dann kommt man so zu einer Astgabel, die so ganz tief ist, vielleicht gerade, wo sich das aus dem Stamm irgendwo aufteilt in die verschiedenen Äste. Und da steht ganz tief in meinem Bewusstsein, ich weiß nicht, wer ich bin. Und das macht Angst. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Und ganz unten in der Wurzel von diesem Baum, von der Eiche, da steht die Verblendung, die Ich-Illusion. Das, was der Buddha als die tiefste Ursache allen Leidens beschrieben hat, bezeichnet hat. Die Illusion, hier ist eine Persönlichkeit, eine Person, ein Ich, um das ich mich kümmern muss. Und spannend finde ich das deswegen, das Bild, oder ich habe das deswegen erfunden. Ich finde das klasse. Für mich finde ich das gut. Weil ich mir damit klar machen kann, normalerweise in meinem Alltagsbewusstsein, oder ich sage mal diejenigen, die nicht so klug sind wie wir und so tief schon alles durchschauen, der Normalbürger sozusagen, der beschäftigt sich eigentlich nur mit dem, wie kann ich die Probleme auf dieser Oberfläche lösen. Ja, der beschäftigt sich nur damit, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kriege ich einen Freund, eine Freundin, ja, Wie kriege ich Sex? Wie kriege ich mein Brennprogramm wieder zum Laufen? Und das treibt einen den ganzen Tag eigentlich um. Und das ist ja der Ansatzpunkt für den ganzen Konsumscheiß, den wir ausgeliefert sind. Weil uns dafür werden uns immer Lösungen angeboten mit der Behauptung, das macht dann glücklich, ja, und zufrieden. Wenn ich mir aber dessen wirklich bewusst bin, und das geht, glaube ich, nicht über rationales Nachdenken, sondern das geht über die Erfahrung beim Sitzen. Wenn mich beim Sitzen solche Probleme umtreiben, ja, wie kommt das, dass wenn mein PC nicht so funktioniert wie ich, mir geht das so, dass sich das anfühlt wie ein Abarm. Ja, das ist wirklich so, als hätte ich ein Defizit. Ja, so. Woher kommt das? Und wenn mir dann beim Sitzen bewusst wird, eigentlich geht es darum, die Welt zu beherrschen. Also das heißt, ich habe so einen Größenwahn. Ja? Ich will, dass die Welt so, es klingt ein bisschen dolle, aber gemeint ist, ich will, dass die Welt so funktioniert, wie ich das will. Ja, wie ich das will. So. Und dann ist es ein fundamentaler Unterschied, ob ich mich damit beschäftige, dass das PZUP-Programm wieder funktioniert. Das tue ich auch. Aber ob ich mich daran hänge und daran hafte, oder ob ich mich damit beschäftige, wie kommt es eigentlich, dass ich nicht aushalten kann, dass die Welt nicht so funktioniert, wie ich das haben will. Wie kommt das? Ja. Und da die Lösung versuche. Ja. Nicht? Und wenn ich mich damit beschäftige, ich will wahrgenommen werden. Darum geht es eigentlich, wenn da oben bei mir der Wunsch im Kopf rumgeistert, ich bräuchte eine neue Jacke oder eine neue Frisur oder mal wieder auf die Sonnenbank. Ja? Wenn mir wirklich bewusst ist, es geht eigentlich darum, dass ich wahrgenommen werde und das Problem muss ich lösen, dann werde ich unglaublich frei in der Entscheidung, auch nicht zum Friseur zu gehen. Oder die Jacke sein zu lassen. Es geht eigentlich gar nicht um die Jacke, wird mir dann klar. Es geht gar nicht um stärkeres Auto. Ja? Es geht gar nicht darum, einen Freund oder eine Freundin zu haben, sondern es geht darum, ich kann nicht alleine sein. Und wieso eigentlich? Und das Problem will ich lösen. Und genauso eben eine Ebene weiter tiefer dann, wenn mir das klar geworden ist, ich bin mit mir selbst unzufrieden und aus dieser Unzufriedenheit, dem nicht mit mir selber einverstanden sein, erwachsen alle diese vielen Blätter da oben, die mich ansonsten im Alltag immer umtreiben und abhängig machen. Ja, so. Und unglücklich machen. Und die Illusion, ich könnte auf dem Weg glücklich werden, überhaupt nicht. Eine neue Jacke kann mich nicht glücklich machen. Das ist an sich eine triviale Erkenntnis, aber trotzdem handeln wir ja nicht danach. Oder dieses, ich will nicht mehr dieses Getrenntheitsgefühl haben. Also ich will nicht mehr, wenn ich das bei mir entdecke, und ich glaube, sowas geht nur in der Meditation, wirklich an sich selber wahrzunehmen und zu entdecken, dass ich darunter leide oder mein Defizit eigentlich im Alltag ist, dass ich nie wirklich in den Dingen vollständig drin bin, vollständig wirklich Kontakt habe. Was da mal so gesagt wird, nicht? Nur Tee trinken. Wie schwer das ist, wirklich nur Tee zu trinken. Wenn ich sabbel, geht das natürlich sowieso nicht, nicht. Und dass mir dieses, dass ich das nicht schaffe, dass mich das unglücklich macht. Wenn ich das erkenne, ja, dass das eigentlich die Ursache für diese vielen Detailwünsche sind, die da oben rumschwirren, dann macht mich das erstmal frei davon. Unabhängig, ja. Nicht mehr so abhängig davon. Und letztlich, dass es darum geht, wenn diese Beschreibung stimmt, vielleicht gibt es andere, aber ich glaube, die geht zumindest sehr konform, stimmt mit der Lehre des Buddha überein. Ich weiß nicht, wer ich bin. Also meine These, dass eigentlich hinter allen Gebrabbel in meinem Kopf, das Bedürfnis steht, zu wissen, mich mit meiner Identität zu versichern. Wer bin ich? Ja. Nicht? Weil jeder Gedanke, den ich habe, stellt eine Beziehung zu etwas her. Das Problem ist ja, ich kann nur über eine Beziehung zu anderem herausfinden, wer ich oder mich definieren. Wenn ich alleine im Weltraum schweben würde und es auch keine Sterne und keine Sonne oder sonst was gäbe, also irgendwo tatsächlich im absolut leeren Raum, wäre es vollkommen unmöglich, mich zu definieren. Also mich dessen zu vergewissern, wer oder was bin ich, wenn ich keinen Bezug habe. Ich kann es nur über einen Bezug. Ja? Aber unsere Illusion ist, als gäbe es diese Identität, diese Person hier innen drin, ja, um die ich mich von morgens bis abends kümmern muss. Nee? So. Ich denke, das ist ein Zugang für mich dazu, wie das auch im Zen, in der Meditation, im Samadhi funktionieren sollte. Also wie die Entwicklung sein sollte, dass ich tatsächlich an mir entdecke, dass ich also über die Übung des Atemzählens, genauso wie des Gewahrseins und Zulassens, ja, die Anhaftung an das, was in meinem Kopf an Wünschen und Bedürfnissen und Ängsten und sonst was alles und das immer rumgeht, die Anhaftung verliere, also auflöse und die Erfahrung mache, was steckt eigentlich da drunter. Und das ist ja eigentlich das wesentliche Kenntnis, die wesentliche Eigenschaft, die, so meine ich jedenfalls, mit Befreiung verbunden ist, das ist das nicht mehr anhaften. Also die Welt und das Leben und alles genießen, wie es da ist, aber nicht haften. Ja. Nicht in Jammer und Trauer und Not fallen, wenn es nicht so eintritt, wie ich das mir gerade vorgestellt habe. Oder wenn ich etwas Schönes, was ich hatte, verliere, wenn es weg ist. Das ist für mich ein wesentliches Kennzeichen von Erleuchtung, könnte man so sagen. Das ist für mich so ein Zugang. Wobei ich jetzt, wenn ich sage, man kann diese tieferen, da unter diesen Oberflächenwünschen liegenden Ebenen eben auch unbefriedigt sein und Wünsche und sowas, also die Verallgemeinerung davon, könnte man sagen, ja. Man könne sie nur in der Meditation erleben oder rauskriegen, weiß ich nicht. Also ich müsste formulieren, man kriegt sie in der Meditation raus. Dafür ist zum Beispiel auch die Koan-Arbeit, finde ich, war für mich zumindest unglaublich hilfreich, ja. Weil sie einen immer genau auf dieses stößt. Aber man kann es vielleicht, wir hatten das ja vielleicht auch mit der Psychoanalyse, vielleicht mit verschiedenen anderen Therapieformen, vielleicht mit anderen, also eben mit all solchen, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, Techniken, die dieses Verhaftetsein in dem Rationalen und in dem üblichen Umgang, den wir haben mit Sinngebung und Bedeutunggebung und Ich-Bezug und so weiter, die einen daraus zeitweilig da irgendwo rausführen. Das kann auch vielleicht sogar durch ein Gespräch sein oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich glaube, dass eben die Art der Meditation, wie wir sie machen, und andere Meditationsformen dafür am besten oder sehr, sehr gut geeignet sind, dass das eigentlich für mich der Zweck ist. Und ich kann euch wirklich versichern, soweit ihr die Erfahrung nicht eh schon selbst gemacht habt, Ich habe die Erfahrung, deswegen bin ich auf dieses Bild ja gekommen, ich habe die Erfahrung so wirklich gemacht, dass mir in ganz vielen Situationen, zum Beispiel auch in Konflikten zu Hause mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder in der Arbeit oder sowas, dass mir bei Konflikten, auf die ich früher ja abgefahren bin wie nix, ne, sofort bewusst wird, ach nee, eigentlich steckt das dahinter, bei mir. Warum ich mich da jetzt auf den Ärger einlasse, warum ich verletzt bin oder warum ich so blöd rum argumentiere oder Recht haben will oder so. Eigentlich steckt das dahinter. Meistens leider immer noch bei meiner Frau zumindest mit Verzögerung, aber die Verzögerung wird immer kürzer. Und das öffnet den Weg plötzlich wieder zum ganz anders Handeln, ja? Zum nicht mehr recht, nicht mehr so recht haben wollen, nachgeben können, ja. Auch wirklich zu sagen, ist doch scheißegal, wer recht hat. Wenn er das braucht, wenn sie das braucht, soll es doch behalten, das Recht. Ja. Das ist so ein Aspekt, eine Sichtweise. Eine andere Frage ist, das setze ich dann morgen fort, weil so weit komme ich ja heute nicht. Ich wollte ja nicht länger als eine halbe Stunde reden. Ja. Über die Skandhas. Und deswegen habe ich das Herz der vollkommenen Weisheit davor gelesen, den ersten Teil, ja. Was wir ja immer wieder rezitieren. Nämlich mir zu versuchen klarzumachen, wenn es richtig ist oder ein zutreffendes Modell ist, muss man sagen, die Skandhas sind ja ein Modell, das ist eine Konstruktion, zu sagen, die wesentliche Eigenschaften des Menschen ist die Anhaftung, ist das Anhaften des Unerleuchteten, muss man so sagen, des Unerleuchteten, ist das Anhaften an Körper, an Empfindungen, an Wahrnehmungen, an Willensregungen, psychischen Formkräften oder wie man es nennen will, und an das Bewusstsein. Also das Anhaften im Grunde an uns selbst, nämlich an alles das, was wir erleben, nicht? Über die Sinnesorgane und ihre Objekte, an alle Empfindungen, egal ob sie leidvoll oder angenehm oder unangenehm oder neutral sind. Wir wollen die Empfindungen haben und hängen dran. Ja? So. Selbst wenn sie beschissen sind, nicht? Wie jetzt hier bei diesem Session, nicht? Habt ihr alle, glaube ich, jetzt viel Erfahrung gemacht, wie beschissen Gefühle Empfindungen sein können. Trotzdem hängen wir dran. Ja? Ist ganz komisch. Wir wollen sie zwar loswerden, ja? Aber wir gehen so damit um, als würden sie uns bleiben. Nicht? Dieser klassische Effekt, dass man sich am ersten Nachmittag eine Session denkt, bin ich denn bescheuert? Nochmal 5 Tage so, das halte ich doch gar nicht aus. Wir können nicht wirklich, wirklich ganz offen, frei uns sagen und uns davon befreien, indem wir sagen, natürlich ändert sich's. Wissen wir doch, haben wir doch schon ein paar Mal erlebt. Trotzdem rappelt das da innen drin so, mit den Schmerzen oder dem Gerappel im Kopf. Nicht, wir hängen an allen Sinneseindrücken, wir hängen vor allem auch an Geistobjekten, das fällt auch unter Wahrnehmung. Also das heißt, wir haften an unseren Konzepten, wir haften an unseren Wertvorstellungen, an unseren an unseren Ideen über was gut und was schlecht ist, ja, da haften wir doch wie verrückt dran. Wenn wir das nicht täten, bräuchten wir uns mit niemandem über irgendwas zu streiten. Ja, so. Wiederum nicht, weil es auch scheinbar unsere Identität ausmacht. Nicht? Jedes Aufgeben eines Konzepts, jedes Nachgeben jemand anderem gegenüber ist ein Identitätsverlust. Wir hängen natürlich auch an der Freude, die wir erleben können. Oder auch der Trauer oder dem Gleichmut. An unserem Willen, freien Willen. Und wir hängen dann unserem Bewusstsein, also dem Sinnesbewusstsein, wir hängen dann der Fähigkeit zu denken, natürlich, ja, so. Also wir haften an diesen Skandhas. So, und dann ist die Frage, wie, wer ist für mich eine Frage, wie lösen sich diese Haftungen, diese Anhaftungen auf? Also wie wird es zumindest im Buddhismus beschrieben? Wie lösen die sich auf eigentlich? Was wird daraus? Ja? Was wird aus der Anhaftung an Empfindungen? Wie verändern sie sich? Ja? Und ein Zugang dazu, ach nein, erstmal so, nicht? Und die Skandhas werden ja allgemein als eben dieses Anhaften als leidhaft bezeichnet. Nicht? Sie sind Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen. Nicht? Wobei Geburt ja nicht die körperliche Geburt oder sowas heißt, sondern das heißt, sie entstehen. Ja? Sie verändern sich immer jeweils im Laufe der Zeit. Mal schneller, mal weniger. Ja? Sie werden unstimmiger. Das nenne ich Krankheit. Nicht? Eine Empfindung, an der ich festhalte, obwohl die Situation überhaupt gar nicht mehr so ist, ja, die stimmt dann mit der Realität nicht mehr überein, ja, wird unstimmig. Das würde ich Krankheit nennen. Na gut, und irgendwann ist sie weg. Das ist Tod, Alter, Krankheit, Tod. Sind also nicht beständig, erzeugen Leid. Das ist die Eigenschaft dieses Anhaftens. Und die Verwandlung wird beschrieben in die fünf edlen Weisheiten. Sie verwandeln sich in die fünf edlen Weisheiten. Den meisten von euch geläufig, aber ich zähle es auf, weil ich dann morgen auch noch mehr Details genauer darauf eingehen will. Nicht der Buddha, ein vollkommenes Wesen, ein vollkommenes Wesen. Ist auch natürlich auch eine Fantasie, nicht? Ist auch ein Konzept. Ein vollkommenes Wesen wird, kann man aufteilen und sagen, was sind seine vier oder fünf wesentlichen Eigenschaften. Und das hat man mit dem Buddha gemacht. Und seine fünf wesentlichen Eigenschaften, das sind die Dhyani-Buddhas. Also Dhyana heißt ja Vertiefung. Also fünf Buddhas, die fünf wesentliche Eigenschaften symbolisieren, nämlich einmal die spiegelgleiche Weisheit, Akshobhya Buddha. Spiegelgleich heißt, ich sehe die Welt, ich nehme die Welt so wahr, wie sie ist, füge nichts hinzu und nehme nichts weg, wie ein Spiegel. So. Die Weisheit der Wesensgleichheit, Ratnasambhava, der Einheit. Also zu erkennen, nicht nur im Kopf natürlich, sondern im eigenen Erleben zu verwirklichen, das, was man so Einheit nennt. Also das nicht getrennt sein. Dass alle Dinge, alle Menschen, alle Tiere, alle Dinge, alle Pflanzen in diesem Leben eigentlich vom, ich sag mal, nicht getrennt sind voneinander. Alles ist voneinander tatsächlich irgendwie abhängig, dass man dieses Getrenntsein tatsächlich auflösen kann. Die unterscheidende Weisheit, Amitabha, also nicht in irgendeinem Einheitsrausch und Gleichmacherei oder irgendwie sowas so zu versinken, sondern ganz klar unterscheiden können. Was ist groß, was ist tief, was ist klein, was ist hoch, was ist niedrig, was ist hilfreich für Lebendigkeit und was ist nicht hilfreich für Lebendigkeit. Was macht glücklich, was macht nicht glücklich? Das ist ganz, muss man ganz klar rational erkennen können und intuitiv auch erkennen. Und die drei müssen natürlich, also spiegelgleiche Weisheit, Wesensgleichheit, unterscheidende Weisheit in Handlung sich manifestieren. Die Weisheit der vollendeten Handlung, Amoghasiddhi. Die Welt ist ja ein Ereignis und nicht ein So-Sein. Und das fünfte ist die Leerheit, die Soheit, Vairochana. Alles ist in Wahrheit leer. So, und morgen will ich versuchen, eine Beziehung herzustellen zwischen unserem Anhaftung, den Skandhas. So, und wie verändern die sich eigentlich? Könnten sie sich eigentlich verändern? Oder sollten sich verändern, wenn wir sind alle schon Buddha, aber uns dessen bewusst werden, wenn wir Buddha werden wollen, wirklich frei sein wollen. Wie kann das gehen? Ja. Momokan 19. Nonsens, der alltägliche Geist ist der Weg. Yoshu fragte Nansen, was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. Yoshu fragte, soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, antwortete Nansen. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Beharrte Yoshu. Und Nansen erwiderte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Yoshu zu plötzlicher Verwirklichung.